und knüpfe eher wieder an, vor allem an das, was womit Anne eingestiegen ist, nämlich mit der Kritik an der Kleinfamilie. Das war nämlich der Ausgangspunkt der Überlegungen von mir und Nicola, als wir uns damals zusammengetan haben, um einen Blog ins Leben zu rufen, der hieß »Die Theorie wischt der Praxis nicht den Arsch ab«. Dieses Blogprojekt wollte sich angucken, was so für feministische Theorien im Umlauf sind und wie groß die Kluft eigentlich ist zwischen der Theorie und der Wirklichkeit, die Kluft zwischen Anspruch und Wirklichkeit in diesem ganzen Bereich von Care Revolution. Das ist ja so das Buzzword, so voll das Schlagwort. Zu Recht auch, finde ich, in linken feministischen Zusammenhängen. Wir wollten uns das also anschauen, also wir wollten nicht nur mit unserem Blogprojekt und dann dem Buch, was daraus entstanden ist, die Kleinfamilie nochmal kritisieren und bashen, denn wir würden sie am liebsten direkt zertrümmert sehen. Wir wollten uns dann aber vor allem auch, und das hatte sogar auch so ein bisschen selbsttherapeutische Zwecke, linke alternative Lebenszusammenhänge anschauen und wollten uns angucken, warum funktionieren die und warum gehen die aber auch so jämmerlich krachen in so vielen Fällen. Ja, wir haben gemerkt, einerseits scheint so allen alles voll klar zu sein, also Patriarchat überwinden, die Kleinfamilie überwinden und Care Revolution und Reproduktionsarbeit teilen und so weiter. Das wird so gemeinhin geteilt, da kann jeder und jede zustimmen, aber in den jeweiligen Versuchen ist es dann doch viel, viel schwieriger und oft auch einfach ernüchternd. Und der Modus, in dem wir das Projekt aufgezogen haben, und das wird auch mein Modus so ein bisschen sein heute Abend, ist der Modus vom solidarischen Bübeln. Also wir hatten vor, einfach auch mal so ein bisschen als Feministinnen oder als Teile der linken Szene in diese Szene reinzupöbeln und zu sagen, ey, was ist denn da eigentlich los? Wir müssen uns das jetzt mal genauer angucken und voll den Finger in die Wunde legen oder in viele Wunden legen. Wir haben uns also gefragt, warum ist das so schwierig? Und es gibt total viele Gründe auf unterschiedlichen Ebenen, die man auch so aus unserem Buch rauslesen kann. Zum Beispiel, es gibt rechtliche Grauzonen, die Anne angesprochen hat. Es gibt einfach keine Rechtssicherheit, sodass zum Beispiel zwei Menschen sich für eine Co-Elternschaft entschieden haben. Also die Freundin war schwanger und hat gesagt, ich will das Kind aber nicht alleine bekommen mit dem Vater. Und dann haben die zwei anderen im Hausprojekt gesagt, ja, wir wollen dieses Kind mit euch bekommen. Und dann haben 3 Wochen später die biologischen Eltern gesagt, ups, doch nicht. Und das war ein richtig krasses Drama für die Leute, die sich wirklich verbindlich für dieses Kind und die Co-Elternschaft entschieden haben. Das ist das eine ganz große Problem und bestimmt würde sich da ganz viel ändern. Aber ich würde mich trotzdem viel mehr auf der Mikroebene bewegen. Und das Buch bewegt sich auch oft viel mehr auf der Mikroebene, als dass es sich mit solchen rechtlichen Fragen beschäftigt. Und da ist ein anderer Grund, der mir aufgefallen ist. Es gibt einen wahnsinnig großen Optimismus, mit dem Paare, die ein Kind erwarten, oder auch Zusammenhänge, die ein Kind erwarten, in solche Experimente reinstolpern und dann irgendwann innerhalb der ersten Jahre merken, oh scheiße, das ist wahnsinnig anstrengend oder shit, unsere Freundinnenschaft ist zerbrochen, dann machen wir es jetzt doch wieder als Kleinfamilie oder die nicht biologischen Eltern sagen, oh, dann ziehe ich jetzt doch von Leipzig nach Stuttgart oder so, auch vorgekommen. Es gibt ganz sicher große Zeitnot und Platzmangel, was Anne angesprochen hat und auch Rebecca. Es gibt eine Art Ellenbogensituation, zumindest nehme ich das oft so wahr, dass eine 4-köpfige Familie nicht einfach so in einem Hausprojekt unterkommen kann, weil es dafür einfach, also oft ist mal so ein Zimmer frei oder 2 Zimmer und dann können halt kinderlose Menschen da ganz gut irgendwie so einsteigen und reinflowen, aber als eine Familie kommt man nicht so leicht in einem Hausprojekt unter. Also in Leipzig zumindest sind diese Zeiten, neigen sich eher dem Ende. Es gibt noch andere Gründe. Ich möchte aber heute mich auf Feminismus konzentrieren und das liegt auch so ein bisschen an der Rahmung dieser Veranstaltung. Und erstmal möchte ich nochmal ein Hoch auf den Feminismus aussprechen, denn diese ganzen Fortschritte, die erkämpft wurden, die wurden ja aus feministischer Sicht erkämpft, diese ganzen Utopien, auch die in unserem Buch beschrieben werden, die versucht werden, das ist nur möglich, weil der Feminismus das erkämpft hat. Der Feminismus, den gibt es natürlich nicht, also ich meine damit immer die Menschen, die sich dafür eingesetzt haben. So, also ich finde dreimal ein Hoch auf den Feminismus, nämlich erstens, weil der Feminismus Care-Arbeit, also Reproduktionsarbeit, wie man früher gesagt hat, aufgewertet hat und klargemacht hat, das geht uns alle an, Fürsorge. Kein Mann kann mehr sagen, ich putze nicht oder ich kümmere mich nicht um die Vorbereitung von Demos oder Veranstaltungen oder sonst irgendwas, ohne sich mindestens einen verbalen Arschtritt abzuholen. Zweitens ein Hoch auf den Feminismus, weil inzwischen viele Väter viel emanzipierter sind, die dürfen ihre Vaterschaft leben und tun das oft auch gerne, ganz auch stinknormale, nicht linke Väter, und ich finde, das ist ein krasser Fortschritt, dass viele Kinder inzwischen auch mit ihren Vätern aufwachsen, darüber hinaus, dass die Väter die Kohle ranschaffen. Drittens ein Hoch auf den Feminismus, weil Frauen endlich mehr dürfen, zum Glück schon jetzt seit mehreren Jahrzehnten, als nur Kinder zu haben und die Küche sauber zu machen. Und das ist auf jeden Fall super gut. Das ist relativ klar, finde ich. Aber jetzt kommen die Probleme durch die Hintertür wieder rein. Und alles, was ich jetzt ausführe, da beziehe ich mich explizit oder implizit immer auf Artikel von AutorInnen aus dem Buch. Also wer da tiefer eintauchen will, kann sich gerne den Blog angucken. Da sind auch ganz viele Beiträge, die in dem Buch drin sind. Oder in das Buch reinlesen. Also, meine These, und also es sind jetzt steile Thesen, wie gesagt, Modus des Pöbelns, ihr dürft dann gerne zurückpöbeln. Das eine ist, linke Lebenszusammenhänge mit Kindern stolpern, weil in ihnen oft eine Art Kinderfeindlichkeit herrscht. Das ist vielleicht ein Stolpern über den Radikalfeminismus aus den 60er, 70er Jahren, der uns vielleicht das Erbe heute hinterlassen hat, zu sagen, okay, wir haben mindestens ein ambivalentes Verhältnis zu Kindern. Es gibt super gute Gründe, keine Kinder zu kriegen. Frauen sollten sich bitte verweigern, Gebärmaschinen zu sein und als Hausfrauen dann das Patriarchat zu stützen. Und wenn man keine Kinder hat, ist man auf jeden Fall auf der sicheren Seite. In der linken Szene gibt es auf jeden Fall diese Art von Kinderfeindlichkeit oder also Ambivalenz zu Kindern. Ich empfinde das als sehr stark und viele Autoren in dem Buch eben auch. Mir sind schon Sprüche untergekommen, wie zum Beispiel, Kinder finde ich jetzt auch nicht so cool. Jetzt könnte man mal Kinder ersetzen mit dem Wort Lesben oder Behinderte. Dann hieße der Satz, Behinderte finde ich jetzt auch nicht so cool. Also daran merkt man dann, finde ich, dass der Satz so überhaupt nicht geht. Aber wenn man das mit dem Wort Kinder sagt, dann geht das irgendwie echt einigen Leuten so über die Lippen. Dann beschreiben Autorinnen, dass Kinder nicht mal nach Minimalstandards der Kommunikation für MitbewohnerInnen behandelt werden. Also möchte ich eine Stelle gerne vorlesen. Miriam schreibt: Mühevoll war es, sich mit den anderen Erwachsenen über Kinder im Haus auszutauschen, in einem großen Hausprojekt. Dabei fing das Zusammenleben gut an. Viele Erwachsene sprachen Kinder direkt an, anstatt mit deren Eltern über die Kinder zu reden. Sie taten das mit einer gewissen Entschlossenheit, die mir gegenüber die Forderung einbezog, mich nicht einzumischen. Das beschränkte meine elterliche Verantwortungsallmacht. Es stärkte die Kinder als eigenständige Personen. Das war fantastisch. Und gleichzeitig gab es Erwachsene, die gar nicht mit Kindern sprachen. Ich hatte das zuerst nicht bemerkt und nun empörte es mich. Zwar haben Kinder keinen Anspruch darauf, dass sich jeder um sie kümmert, so argumentierte ich. Sie dürfen aber jene Mindestkommunikation erwarten, wie sie zwischen allen anderen MitbewohnerInnen im Haus stattfindet. Diesen Blick auf Kinder als MitbewohnerInnen konnte ich mit der Zeit durchsetzen. Ein anderer Vater beschreibt, dass Erwachsene im Haus sich nicht die Mühe gemacht haben und sich nicht die Zeit nehmen wollten, mit dem Kind wirklich eine Beziehung aufzubauen, aber sehr gerne miterziehen wollten, zum Beispiel indem sie politisch die Welt erklärten oder mal eben Süßigkeiten zusteckten, um sich die Gunst des Kindes so ein bisschen zu sichern. Das hat ihn sehr enttäuscht. Ich glaube, das ist ein großes Feld, diese Kinderfeindlichkeit, und das ist ja kein Spezifikum der linken Szene, sondern Adultismus, wie das inzwischen auch benannt wird, ist ja verbreitet in der Gesellschaft. Das heißt, Kinder sind voll vielen Zumutungen ausgesetzt im Alltag, werden nicht ernst genommen, werden scheiße behandelt, man redet über sie, selten mit ihnen. Und das ist aber auch gerade für die linke Szene, die ansonsten gegen jede Form von Diskriminierung ist, auf jeden Fall noch ein großes Lernfeld, um das mal so milde zu formulieren. Der zweite Punkt, würde ich sagen, ist das Stolpern über den Queer-Feminismus, der einem auch ganz schön auf die Füße fallen kann in alternativen Lebenszusammenhängen. Wenn man Eltern wird, können Männer nur profitieren. Es gibt ein großes Ja zu emanzipierter Vaterschaft. Eine Autorin sagt, engagierte Vaterschaft wirkt subversiv, engagierte Mutterschaft hingegen reaktionär. Mütter hingegen erleben eine krasse Ambivalenz und können eigentlich nur alles falsch machen, weil die feministischen Credits auf einmal auf dem Spiel stehen, wenn man Mutter wird. Es gibt drei Punkte zu erwähnen. Das eine ist, man darf bloß nicht zu doll Mutter sein. Es gibt einen großen inneren Druck, sich zu distanzieren, also von der eigenen Mutterschaft, aber auch von den eigenen Kindern. Ich kenne das bei mir auch oft zu sagen, wow, es ist wieder anstrengend mit meinen Kindern, wow, bin ich übernächtigt, huh, das ist ein schweres Los und so weiter und so fort. Es geht mir nicht so leicht, über die Lippen zu sagen, ich bin wirklich gerne Mutter und ich liebe meine Kinder aus ganzem Herzen. Der zweite Punkt neben dem nicht zu dolle Mutter sein ist, man sollte lieber nicht zu doll schwanger sein. Da gibt es schmerzhafte Berichte von Frauen, die unglaublich damit hadern, auf einmal ihren schwangeren Körper zu erleben, die sehr schmerzhafte Prozesse durchmachen in ihren Wohnprojekten und Kommunen, wo aus queer-feministischen Argumentationen Schwangerschaften irgendwie dann doch nicht so richtig willkommen sind. Also da hat man einmal den Radikalfeminismus gegen sich, weil man soll keine Gebärmaschine sein, was soll das, dass man jetzt Kinder kriegt. Dann hat man ein bisschen auch den Queerfeminismus gegen sich, weil auf einmal sich der Körper so in den Vordergrund schiebt. Und ich glaube, das ist oft auch gar nicht so doll von außen, sondern ist auch viel in den Frauen drin, die so viel Zeit damit verbracht haben, auch zu Recht zu dekonstruieren, also Körperlichkeit zu dekonstruieren und so weiter. Und plötzlich ist es aber so präsent, dass es einen, glaube ich, in ganz schöne Verwirrung stürzen kann. Die dritte Ambivalenz, oder also das, wo die feministischen Credits auf dem Spiel stehen, ist, dass man möglichst kein Heteropaar sein soll. Es gibt eine Frau, die Comics zeichnet, Helene, und der Comic ist auf dem Blog, der heißt das Kleinfamilienmonster, und Helene malt und beschreibt, wie sie bis fast zum nervlichen Zusammenbruch versucht hat, das LAT-Modell zu leben, also Living Apart Together. Sie hat in einer Liebesbeziehung ein Kind, lebt mit ihrem Freund aber getrennt, er in einem Hausprojekt, sie in einem Hausprojekt, und das war einfach so verdammt anstrengend, weil für zwei Haushalte eingekauft werden musste und so weiter und so fort, und irgendwann sind sie erschöpft in die Dreizimmerwohnung gezogen, waren also eine Kleinfamilie, und Helene hatte einfach eine schwere Zeit, das irgendwie auch anzuerkennen, und das ist eigentlich scheiße, dass man sich so schlecht damit fühlt, dann vor allem als Mutter am Ende wieder in der Kleinfamilie zu landen, weil es anders irgendwie nicht geklappt hat. Also, am Ende sieht es irgendwie so aus, es sind Mütter gegen Kinder, und man kann sich fragen, welche Schuld hättest du gerne? Willst du eine miese Mutter sein, aber eine emanzipierte Frau, die auf ihre Autonomie pocht, oder willst du eine zugewandte Mutter sein, die ihre Kinder emanzipiert erzieht, aber dann auf dein Leben verzichten? Das ist natürlich voll das falsche Dilemma, und das hat mit den kapitalistischen Vorzeichen zu tun, mit Zeitknappheit, mit Ressourcenknappheit und so weiter und so fort, und der Tatsache, dass wir aber auch in so einer Fiktion von Autonomie leben, also gerade in der linken Szene gibt es so das Ideal der Jugendlichkeit, Politaktivismus bis zum Umfallen und so weiter, und so die Vorstellung, dass man super autonom ist und ungebunden und frei, und diese Freiheitsvorstellung ist einfach überhaupt nicht damit vereinbar, verbindlich Verantwortung zu übernehmen für Kinder, denn Kinder brauchen unbedingte, absolute Verbindlichkeit von Fürsorgepersonen. Da muss ja einfach immer jemand da sein. Die sind auf Gedeih und Verderb darauf angewiesen. Deswegen war Nicolas Fazit, dass man nicht zuerst die Kleinfamilie zerschlagen sollte, sondern vor allem erstmal den Ball flach halten sollte und sagen sollte, wir üben jetzt mal Solidarität in Form von sich mehr auf Kinder beziehen, die Mindestkommunikationsstandards einhalten oder überhaupt erst erreichen in Hausprojekten und so weiter und so fort. Und wenn man das erreicht hat, hat man schon sehr, sehr viel gewonnen. Jedenfalls sollte man nicht darauf abziehen, zuerst die Kleinfamilie zu zerschlagen, weil dann eine Form von Bindungslosigkeit entsteht, die niemandem gut tut.